predige über den Römerbrief, Kapitel 8, Vers 12 bis 18. Römer, Kapitel 8, Vers 12 bis 18. Also sind wir nun, ihr Brüder, Schuldner, nicht dem Fleisch nach dem Fleisch zu leben, denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, müsst ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die schlimmen Taten des Leibes tötet, werdet ihr leben. Denn alle, die vom Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht den Geist der Knechtschaft empfangen, so dass ihr euch wieder fürchten müsstet, sondern ihr habt empfangen den Geist, der verliehen wird bei der Annahme an Sohnes statt. In diesem rufen wir, Abba, Vater. Eben dieser Geist bezeugt samt unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben Christi. Wenn anders wir mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. Denn ich halte dafür, dass die Leiden der jetzigen Zeit nichts bedeuten im Vergleich zu der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Ich wiederhole noch einmal einen Vers. Denn alle, die vom Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. An der Stelle ist die Frage, wer kann eigentlich führen, Führung ausüben? Wem würde ich mich anvertrauen, mich zu führen? Einmal jemand, der einen Weg gut kennt, von dem ich das weiß, von dem würde ich mich in einer entsprechenden Lage führen lassen. Oder jemand, der auf irgendeinem Gebiet großes Wissen hat, dass er mich da hineinführt. Oder im Sportbereich vielleicht einer, der die Techniken dieses Sportes gut beherrscht, dass er da hineinführt, damit ich sie auch lerne, oder ein anderer. Oder jemand, der entsprechende Autorität auf einem Spezialgebiet hat. Heute gibt es viele, die sich zur Führung anbieten und mancher lässt sich führen, ohne dass er weiß, wohin. Es gibt zum Beispiel zwei Buchstaben, die stehen für ein Programm, TM, Transzendentale Meditation, wird auf Plakaten angeboten zur Persönlichkeitsbildung, zur Beruhigung, für inneren Frieden. Und Meditieren ist ja für viele Leute sowieso sehr attraktiv. Und da bekommen diese Teilnehmer dieser Kurse ein Mantra mitgeteilt. Und dann rufen sie dieses Mantra täglich oftmals an, beziehungsweise aus, je nachdem, wie man das spricht. Sie dürfen das niemand anders mitteilen, das ist ein Wort, das nur sie kennen. Was sie nicht wissen, ist, dass dieses Mantra normalerweise der Name eines hinduistischen Dämones ist. Und indem sie den nun täglich oft anrufen, werden sie langsam von ihm besessen. Und erfahren dann entsprechende körperliche, gefühlsmäßige Veränderungen. Sie werden also geführt, denken sie, in den Frieden, aber eigentlich werden sie verführt, ohne es zu wissen. Oder gerade letzte Woche las ich in der Zeitung, dass ein Fernsehprogramm stattfindet, vielleicht war es gestern, ich weiß es nicht, wo in einer Gruppierung jemand gesund gemacht werden sollte, wo also in einer öffentlichen Fernsehsendung einer eingeladen ist. Außerdem ist ein Geistheiler aus der Schweiz eingeladen. Und alle Teilnehmer dort an Ort und Stelle, aber auch alle Fernsehzuschauer, sollen sich mit diesen Leuten geistig vereinigen und ihre Gedankenkraft auf diesen Kranken dort konzentrieren, damit er durch diese geballte Ladung geistiger Energie gesund würde. Ich weiß nicht, ob die Sendung gerade schon war oder ob sie noch kommt, auf jeden Fall in diesen Tagen. Wer da mitmacht, macht so ein kleines spiritistisches Gedankenvereinigungsspiel mit, ohne dass er das weiß. Er wird verführt, wobei die Naivität der heutigen Leute mich maßlos erschreckt. Die meisten Leute sind der Meinung, Hauptsache es wirkt. Hauptsache es wirkt. Was da wirkt, fragen sie nicht. Hauptsache es wirkt. Und das finde ich sehr schade, denn Christen arbeiten nicht durch gedankliche Konzentration, sondern durch Gebet. Und in dem Gebet arbeite nicht ich, sondern Gott arbeite dann als Antwort auf dieses Gebet. Und er ist es, der sich als Führer anbietet. Jesus sagt, ich bin der Weg. Und wenn du wirklich Gott als Vater kennenlernen willst, brauchst du mich. Und da ich eine Person bin, wäre es gut, mit mir zu sprechen, jeden Tag. Nach Pfingsten hat Jesus den Heiligen Geist gesandt, vom Vater her, der in Christen lebt, zusammen mit Jesus. Jesus hatte vorher gesagt, in Johannes 3, es sei denn, dass jemand aus Wasser und Geist geboren wird, sonst kann er das Reich Gottes nicht sehen. Interessant ist Wasser und Geist. Viele Leute sagen, na klar, Taufwasser und dabei empfängt man den Geist. Das ist immer gefährlich, wenn man Bibelstellen nur dem Wortlaut nachnimmt und den Gesamtzusammenhang nicht versteht. Wasser, was ist Wasser in der Bibel? Jesus sagte, wenn jemand dürstet, komme er zu mir und trinke. Und damit hatte er nicht einen großen Behälter mit Wasser, sondern er hatte sein Wort, was er zum Trinken angeboten hat. Oder er traf eine Frau an einem Brunnen und bat sie, gib mir was zu trinken. Und dann sagte er, wenn du wüsstest, wer ich bin, würdest du mich bitten, dass ich dir zu trinken gebe. Denn das, was ich dir gebe, wird in dir zu einer Quelle lebendigen Wassers werden, die ins ewige Leben quillt. Nun glauben wir auch nicht, dass Jesus dieser Frau Wasser eingeflößt hat und dass das in ihr dann anfing, sich zu vermehren. Sondern was er ihr geben konnte, war sein Wort. Und wenn sie das Wort annimmt und aufnimmt, dann wird es in ihr zu einer Quelle des ewigen Lebens, weil sie zum Glauben kommt. Wasser in der Bibel ist also ein Bild für das Wort Gottes. Wiedergeboren durch Wasser und Geist heißt, ich habe das Wort Gottes angenommen, mein Leben Jesus anvertraut und dabei den Heiligen Geist empfangen. Ich fand ein nettes Beispiel, das mir Gerhard Dück erzählte, der ja letzte Woche hier war, dieser Mitarbeiter in Paraguay. Er sagte, sie bekamen Besuch dort in Paraguay von einer deutschen Gemeinde, die sie auch unterstützt, liebe Christen dort. Und zwar kam ein Ehepaar so mittleren Alters, die in Paraguay ein Kind adoptieren wollten. In Deutschland, hörte ich, ginge Adoption nur bis zu einem gewissen Alter und wenn man darüber ist, bekäme man kein Kind mehr zur Adoption. Ich weiß nicht, wie das ist, aber vielleicht sie besser. Auf jeden Fall dort, durch eine Vermittlungsagentur, könnten sie ein Kind bekommen in Paraguay. Sie hatten 3.000 Mark für diese Vermittlung bezahlt und kamen dann dort rüber, wohnten bei Dix, um an dieses Kind heranzukommen. Nur als sie dort waren, waren ihre Papiere verloren gegangen. Auf gut Deutsch, sie waren leicht betrogen worden. Und Herr Dück sagte ihnen, wisst ihr, wenn ihr hier irgendwas erreichen müsst, möchtet, in Paraguay läuft nichts ohne Schmiergelder. Und sie sagten, nee, nee, als Christen, wir schmieren nicht. Sagt er, gut, dann könnt ihr gleich wieder nach Hause fliegen. Da kommt er zu nichts. Herr Dück war aber die ganze Zeit mehr oder minder nicht da, sondern nur seine Frau. Und da dieses Ehepaar aus der Gemeinde kam, die sie unterstützten, dachten sie natürlich selbstverständlich, dass das Christen sind. Und haben sie als solche behandelt und mitgenommen, sicher mit ihnen gebetet und dies und jenes. Nur, dass sie das gar nicht waren. Aber sie wurden so behandelt wie Christen und sind es auch geworden. Das heißt, sie haben ihr Leben Jesus anvertraut. Und statt ein Kind zu adoptieren, was sie nicht gekriegt haben, wurden sie von Gott als Kinder adoptiert, alle beide. Und es war sicher eine Adoption, die mehr wert ist als 3.000 verloren gegangene Mark, sondern etwas, was in die Ewigkeit hinein noch Bedeutung haben wird. Sie wurden also wiedergeboren durch Wasser und Geist. Sie haben das Wort Gottes in diesem Umgang kennengelernt. Sie haben beten gelernt zu Jesus und den Heiligen Geist empfangen und kehrten mehr oder minder selber als Kinder Gottes nach Deutschland zurück. Wenn Christus in das Leben von jemand kommt, dann bedeutet es immer, dass er dort aufräumen wird. Es ist klar, Jesus ist das Licht der Welt und wenn das Licht in ein Leben hineinkommt, was bisher finster war, das heißt verschlossen war für das Licht, ist ganz klar, dass es dort sehr vieles aufdecken wird, was noch bereinigt werden muss. Und ich kenne viele, die dann anfingen, Punkt für Punkt Dinge Gott als Fehler zu bekennen aus der Vergangenheit, ihn um Vergebung zu bitten. Ich weiß von vielen und ich gehöre auch dazu, die alleine an der Stelle nicht klarkamen, sondern dann zu irgendeinem anderen hingingen, zu dem sie Vertrauen hatten und sagten, ich würde gerne in deiner Gegenwart Gott diese Dinge als Sünde bekennen und bitte dich hinterher mir irgendeinen Bibelvers der Vergebung zuzusprechen, der in der Bibel steht. Und dass dann manchmal erst Dinge in diesem doppelten Gespräch beseitigt waren, das trifft sicher gerade auch zu auf Dinge, die mit Bitterkeit zu tun haben gegen Personen, die ja oft schon lange eingefleischt ist, manchmal auch auf Dinge, die im geschlechtlichen Bereich liegen mögen. Wichtig ist es, dass die Vergangenheit gereinigt wird, sodass von hinten her keine negative Schubkraft mehr ist im Leben. Und es wäre sicher gut für jeden, der hier ist, an der Stelle sein eigenes Leben zu prüfen. Reinigung ist die normale Folge, wenn Jesus da ist. Das ist aber nur eine Folge. Die andere Folge ist die, dass ich gewiss bin, ich bin ein Kind Gottes, das nicht verloren geht. Das ist eine alte Diskussion unter Christen, sicher auch hier unter uns, ob Kinder Gottes irgendwann verloren gehen können, das heißt aufhören, Kinder Gottes zu sein, oder ob sie es bleiben. Und meine Antwort ist immer ein Bibelvers. In Johannes 6, Vers 39 sagt Jesus: Das ist der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich von allem, was er mir gegeben hat, nichts verliere, sondern es auferwecke am jüngsten Tag. Das heißt, Jesus sagt ganz klar, dass er von allen, die ihm der Vater gibt, das heißt die Christen werden, nichts verliert, nichts, 0%, sondern es auferweckt am jüngsten Tag. Insofern habe ich die Gewissheit, wenn ich Christ bin, ein Kind Gottes bin, dass ich das bleiben werde, weil Gottes Wort es mir zusagt. Und an der Stelle entsteht Glaubensgewissheit für mich, dass ich nicht bei jedem Fehler, den ich mache, zweifeln muss, bist du noch Kind Gottes oder nicht, sondern dass ich danken kann, ich bin es und werde es bleiben, weil Gott mich festhält. Dann geht es aber weiter hier. Da heißt es nun, also sind wir nun, ihr Brüder, Schuldner nicht dem Fleisch, nach dem Fleisch zu leben. In der Bibel gibt es manche merkwürdigen Vokabeln, zum Beispiel das Wort Fleisch, heißt nicht das Fleisch hier, was an meiner Hand ist oder an meinem Körper, sondern ist ein Ausdruck für diesen Willen der Selbstbestimmung in meinem Leben. Ihr seid also nicht mehr Schuldner, dass ihr nach diesem Willen eurer eigenen Selbstbestimmung leben müsst, sondern ihr seid jetzt frei für den Willen Gottes. Ich drücke es mit den Worten von der Bertha Isselmann aus, die sagte, wir müssen nicht mehr tun, was wir wollen, sondern wir dürfen tun, was wir sollen. Wir müssen nicht mehr tun, was wir wollen, sondern wir dürfen tun, was wir sollen. Ich weiß nicht, wer unter uns Schuldner ist. Es wird viele geben, die hier sind, die viele Schulden haben, weil sie gebaut haben oder ein Auto gekauft haben oder sonst etwas. Und es wäre schön, wenn man plötzlich kein Schuldner mehr wäre, wenn diese Schuld beseitigt wäre. Dann wäre man nämlich völlig frei, beweglich, einsatzfähig auf diesem Gebiet und keiner hätte einem irgendetwas mehr an dieser Stelle zu sagen. Im alten Rom, wenn dort jemand adoptiert wurde, was es da auch gab, zum Beispiel der Kaiser Nero wurde adoptiert von seinem Vorgänger, weil der keinen Sohn hatte, nur eine Tochter. Wenn jemand adoptiert wurde, wurde er aus der väterlichen Gewalt der Familie entlassen, in der er vorher war, und ganz der väterlichen Gewalt der neuen Familie unterstellt. Und falls er Schulden hatte, wurden die alle storniert. Das heißt, die hatten keine Bedeutung mehr. Die wurden nicht mehr eingeklagt und gezogen, weil er ja jetzt ganz zu einer anderen Familie gehörte und sofort auch dort erbberechtigt war. Das finde ich gut zu wissen. Wir sind nicht mehr Schuldner, dass wir diesen Willen der Selbstbestimmung verwirklichen müssen. Das sollte keine Schubkraft mehr haben im Leben. Und dazu will ich zwei Zitate vorlesen, eines von dem Augustin und dann noch ein anderes. Augustin sagte, O Herr, gib, dass ich deinen Willen tue, als sei es mein Wille, damit du meinen Willen tun kannst, als sei es dein Wille. Ich wiederhole das. O Herr, gib, dass ich deinen Willen tue, als sei es mein Wille, damit du meinen Willen tun kannst, als sei es dein Wille. Es ist klar, wenn ich Gottes Willen tue, dann wird er auch meinen Willen im Gebet als seinen Willen erkennen und gerne antworten und handeln. Ein zweites Zitat ist von dem Jim Elliot, einem amerikanischen Missionar, der unter den Auka-Indianern arbeitete und dabei ermordet wurde, zusammen mit seinen vier Freunden. Aber die Frauen von ihnen gingen später dorthin und haben diese wilden Indianer zum Glauben an Jesus geführt, sodass sie heute nicht mehr wild sind, sondern auch Liebe kennen. Und dieser Jim Elliot schrieb in sein Tagebuch: Vater, lass mich schwach sein, auf dass ich die Kraft verliere zum Umklammern von weltlichen Dingen. Mein Leben, mein Ansehen, mein Besitz. Herr, nimm von mir die Neigung meiner Hand zum Ergreifen und Festhalten. Ach Vater, dass doch von mir wiche das Verlangen schon nach dem bloßen Streicheln. Wie oft habe ich den festen Griff gelockert, nur um mir das zu erhalten, was ich in harmlosem Verlangen so sehr schätzte, das liebkosende Berührung. Nein, öffne vielmehr meine Hand zum Aufnehmen des Kreuzigungsnagels, Vater, wie die Hand Jesu Christi, auf dass ich, indem ich alles loslasse, selber losgelassen werde, los von allem, was mich jetzt noch bindet. Auch bei Jesus war das Sehen und Trachten auf den Himmel gerichtet, ja auf die Einheit mit dir, Vater, nicht auf Dinge, die man umklammert. So gib den Vater, dass ich loslasse. Ich weiß nicht, ob wir schon so weit sind, dieses Gebet beten zu können. Vater, schenke, dass ich loslasse, dass ich die Dinge nicht mehr umklammere. Jetzt muss man überlegen, ob man das beten kann und möchte, weil ja Gott Gebete erhört. Und es dann die Frage ist, ob ich dieses Loslassen wirklich möchte. Aber ich denke, es ist eine sehr gute Richtung, denn eigentlich gehört ohnehin alles Gott. Ist komisch, wir denken, manche Dinge vertrauen wir Gott an. Mir geht es zumindest so. Und erst hinterher verstehe ich, dass ihm eigentlich alles gehört. Und es ist die Frage, ob ich ihm vertraue, um wirklich loslassen zu können, damit er Verfügung hat. Dieses Loslassen und Preisgeben ist ein Kampf und bezieht sich auf viele Dinge, ganz besonders auf Zeiteinteilung. Die Frage, kann ich meine Zeit Gott loslassen? Viele, die sehr beschäftigt sind, sehen es als selbstverständlich an, dass sie keine Zeit für Gott haben. Ganz selbstverständlich, weil sie keine Zeit haben. Sie sind so eingespannt, wo auch immer sie sind. Es wäre gut, mit Gott darüber zu reden, ob er dieses Einspannen nicht an irgendeiner Stelle vielleicht anders ordnet. Zeiteinteilung. Dann geht es um Geld. In der Bibel ist es ein gutes Prinzip, den zehnten Teil des Geldes weiterzugeben. Das hat schon der Abraham getan. Das ist kein Gesetz, unter dem jeder steht, aber ein wesentlicher Punkt. Gerade auch der Gerhard Dück sagte so ein nettes Zitat. Er sagte, Christen stehen nicht unter dem Gesetz des Zehnten, dass sie den Zehnten geben müssen. Sie dürfen auch mehr geben. Es war vielleicht eine etwas ungewohnte Fortführung. Es geht darum, loszulassen, auch Sorge. Sorge um Gesundheit, um finanzielle Dinge, um familiäre Dinge bis hin zu dem Verlust vielleicht auch von Angehörigen. Was das bedeutet. Furcht loszulassen, Zweifel loszulassen, Leidenschaften loszulassen, um Christus weiter zu vertrauen. Und an der Stelle merkt man, das bedeutet gewöhnlich Kampf, was ich da genannt habe, aber wir stehen auf der Seite dessen, der uns hier stärkt und weiterbringt. Das Ganze führt zu einem Gebet, hier heißt es Abba, Vater. Und ich finde gut, wenn wir Gott als Vater kennenlernen, weil es ein Vater ist, den wir rundherum ehren oder zumindest achten können. Ich denke an eine Frau, die ich kenne, die eine katastrophale Kindheit hatte. Ihr Vater war Alkoholiker und sie hat oft als kleines Mädchen versucht, wenn er auf dem Boden lag in der Wohnung, ihn aufzurichten und doch irgendwo auf einen Stuhl zu setzen, was ihr natürlich nicht gelungen ist, weil sie ja zu schwach war. Musste mit ansehen, wie er die Familie verprügelt hat. Und das war einfach katastrophal für sie, sodass sie bis in ihr jetziges Alter hinein unverheiratet geblieben ist, weil das einfach sie so sehr geprägt hat. Aber sie hat als junge Erwachsene Christus kennengelernt und dadurch Gott als Vater. Und da hatte sie zum ersten Mal einen Vater, vor dem sie Achtung hatte. Und sagte, endlich habe ich einen neuen Vater gewonnen, vor dem ich Achtung habe und der mich jeden Tag liebt. Und ich dachte, das ist ja auch heute für viele ein Problem, die Frage der Achtung vor dem Vater. Und wer ist eigentlich mein Vater? In wie vielen Beziehungen taucht plötzlich ein Vater für diese Nacht auf, für die Kinder? Oder ein Vater für diese Woche? Und die sind ganz hilflos. Was bedeutet das denn, ein Vater für diese Woche? Oder ein Vater, der in diesem Monat da ist oder in diesem Jahr? Und dann ist plötzlich wieder ein anderer Vater da. Oder zumindest einer, der es sein soll. Ich finde es gut, einen Vater zu haben, den man immer achten kann, der einem natürlich auch Achtung für den eigenen persönlichen Vater schenkt, vielleicht auch durch Vergebung hindurch. Die Frage ist, wer leitet mich? Das war ja die Einstiegsfrage, von wem lasse ich mich führen? Und hier in der Bibel heißt es, der Heilige Geist möchte uns führen. Es ist aber auch für Christen die Frage, werde ich wirklich von ihm geführt? Und ich möchte ein paar Kräfte oder Mächte oder was auch immer vorlesen, die uns vielleicht sonst führen könnten. Und es wäre gut, sich zu prüfen, ob vielleicht diese anderen Führer auch ein klein bisschen Bedeutung haben bei uns. Der Heilige Geist möchte mich führen, aber häufig ist es so, dass mich oder uns die Gewohnheit führt. Oder Geldgier, oder Geltungsstreben, oder Hektik, oder die Vernunft, die Bitterkeit, erotische Beziehungen, Ideologie, Parteiprogramme, Werbung, öffentliche Meinung, die Familie, Geschäftsinteressen, das eigene Temperament oder der Jähzorn. Es war jetzt nur ein ganz kleiner Ausschnitt, was uns alles führen könnte. Und wer ehrlich ist, muss sagen, so ganz ist das an ihm nicht vorübergegangen, sondern er hat neben Gott manchmal auch andere Führer, die er vielleicht gar nicht so sieht. Und an der Stelle ist eine Frage, ob ich beten möchte oder Sie beten möchten: Herr, löse mich von falschen Führern. Herr, löse mich von falschen Führern, damit ich dir vertraue. Und da käme noch ein Gebet dazu. Wir haben oft andere Menschen geführt, ohne selbst in der Führung Gottes zu stehen, und wurden dadurch schuldig. Herr, vergib mir, wo ich andere geführt habe, ohne selbst in deiner Führung zu stehen. Das wäre das zweite Gebet. Das erste also, löse mich von falschen Führern, und das zweite, vergib mir, wo ich Menschen geführt habe, ohne in der Verbindung mit dir zu sein. Die Frage ist, wie leitet, wie führt uns der Heilige Geist? Ich denke in erster Linie durch das Wort in der Bibel, das ich betend lese, durch Gespräche mit Christen, durch verantwortliches betendes Planen. Er wird immer in die Gemeinde hineinführen, immer in die Mitarbeit, immer darin mitzuteilen anderen, dass Jesus lebt. Ich denke, wie der Heilige Geist nicht führt, nicht durch irgendwelche inneren Stimmen, die plötzlich auftauchen. Das taugt nichts, auch wenn es fromme Stimmen sind. Auch nicht durch Prophetie oder Visionen oder Träume. Das war früher einmal so. Ich denke, dass er heute durch sein Wort führt, das er mir schriftlich in die Hand gibt. Und dann war die Frage noch, hier heißt es, dass wir als Christen leiden, um in seine Herrlichkeit mit hineinzugehen. Hier in der Bundesrepublik muss eigentlich niemand leiden für seinen Glauben. Gut, in der Familie wird er manchmal belächelt von diesem oder jenem, aber das ist ja kein Leiden in dem Sinne. Ich habe mir überlegt, ob Leiden nur äußerlich sein muss, denn derjenige, der das Leiden verursacht, ist ja der Teufel, und den gibt es hier in Obertshausen auch. Der ist nicht nur irgendwo im Ostblock tätig. Und ob nicht auch so ein Leiden von innen heraus kommen kann, aus der Gedankenwelt oder in Umständen, in denen jemand ist, oder Schwierigkeiten, die er im Moment durchzustehen hat, dass er sich darin als Christ bewährt. Wenn ich das Ganze zusammenfasse, war die Einstiegsfrage, wer kann führen, wem würde ich mich anvertrauen? Und wir merkten, es ist gut, jemand zu vertrauen, der den Weg kennt. Jesus sagt, ich bin der Weg. Er schenkt uns den Heiligen Geist, möchte uns von falschen Führern lösen, damit wir ihm vertrauen und verantwortlich handelnd Gott ehren. Herr Jesus Christus, wir loben dich, dass du dieser Weg bist. Wir möchten für Zeit und Ewigkeit dir gehören und auch im Vertrauen zu dir wachsen. Wir bitten dich für uns persönlich, dass du uns von falschen Führern löst, denen wir folgen, oft ohne es zu durchschauen, und dass du uns vergibst, wo wir andere Menschen geführt haben, ohne in der Übereinstimmung mit dir zu sein, und dass du diese Schuld wegnimmst. Hab Dank dafür. So loben wir dich, beten, dass du uns einsetzt zur Ehre Gottes. Amen.